Wir wollen Römerbrief aufmachen, Kapitel 14, Vers 13. Letztes Mal haben wir ziemlich abrupt aufgehört und ich möchte da, Entschuldigung, das halt so, halt das bei euch auch oder halt das nur bei mir, dann werde ich damit fertig. Ja? Kann man da vielleicht irgendwie, oder liegt das an mir? Ja? Danke, ist hilfreich. Also, wir haben letztes Mal abrupt aufgehört und ich möchte da wieder anknüpfen und weitermachen bei diesem Text. Ich möchte aber den Text erstmal lesen. Also, von Vers 13 und ich lese bis Vers 15. Darum, lasst uns nicht mehr einander richten, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder Anstoß noch Ärgernis in den Weg gestellt wird. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist, sondern es ist nur für den unrein, der etwas für unrein hält. Wenn aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Verdirb mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. Also, der Text offenbart uns das richtige Richten. Und wir werden hier ermahnt, zurechtgewiesen, hingewiesen, wie man richtig richtet. Also hier geht es um das richtige Richten. Nicht um das falsche Richten, was der Text verurteilt hat, was Gott verurteilt, das man nicht praktizieren soll. Und hier führt er uns hin zu einem richtigen Richten. Ich möchte euch nochmal einfach daran erinnern, vielleicht ist es confusing. Hilft mir mal bitte. Verwirrend, danke. Verwirrend, das richtige Richten. Wie ist es das richtige Richten, wenn es darum geht, dass man keinen Anstoß und kein Ärgernis geben soll, dass man das richten soll? Es klingt verwirrend. Aber wenn wir zurückdenken, was Richten ist und was die Schrift uns unter Richten aufzeigt, so erinnert ihr euch daran, dass wir gesagt haben, Richten bedeutet, wie einen richterlichen Entschluss zu fassen. Einen Beschluss zu fassen. Könnt ihr euch erinnern, im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, wo wir auch aufgezeigt haben, das richtige Richten, wo Paulus sagt, wenn ich kommen werde, dann werden wir richten über die Sünde, über denjenigen, der so etwas getan hat, im Kapitel 5. Also da geht es um das richtige Richten. Und es wird übersetzt, den Beschluss fassen. Ja, das ist nämlich das, worum es geht. Also ihr sollt den richtigen Beschluss fassen über diese Sachen. Nicht kein Ärgernis und kein Anstoß. Also, ich möchte noch etwas herausholen, weil wir ja letztes Mal gesehen haben, ich hoffe, dass es klar wurde, warum dieser Text, den wir vor uns haben, an die Schwachen gerichtet ist, an die Vorsichtigen gerichtet ist und nicht an die Starken, hauptsächlich als erstes. Ein Argument dafür, also oder dagegen, wäre, wenn man liest, sofort Vers 13, darum lasst uns. Das würde doch bedeuten, dass Paulus sich mit hineinzieht. Also ist dieser Text doch allgemein für beide, für den Starken und für den Schwachen. Wie kann man dann das auseinanderhalten? Warum, könnt ihr euch doch erinnern, ich hoffe an die Argumente, die wir aus dem Text gesehen haben, dass es eigentlich an den Schwachen geht. Warum nennt er das hier so? Lasst uns. Als allererstes möchte ich eine Frage stellen. Wenn wir das so betrachten, dieses uns, und sagen, okay, weil er hier uns verwendet, dann muss er ja sich selbst, also den Starken und den Schwachen, mit ins Boot nehmen. Also geht dieser Text an beide. Guckt mal, meint Paulus, wenn er hier auch selbst uns sagt, dass er sagt, okay, ich habe auch früher gerichtet, ja, und ich habe den Schwachen verurteilt und gerichtet, aber jetzt will ich auch damit aufhören. Ja, also, und ihr hört bitte auch damit auf, weil das ist ja das, was er sagt. Ja, lass uns, wenn wir dieses uns in dem Sinn betrachten, dass hier einfach mit alle eingeschlossen werden. Und ich denke nicht, dass Paulus hier das zum Verstehen geben möchte, dass er sagt, okay, ich habe das auch früher gemacht, aber jetzt lasse ich das auch sein und ihr lasst das bitte auch sein. Lasst uns aufhören damit. Nein, warum also dieses uns? Es ist ganz klar, wir werden das im Text wiederfinden, dass niemand von uns allen, seist du schwach oder seist du stark, sich hier ausklinken kann. Weil auch der Starke steht in der Gefahr, dass er so handelt. Und dann richtet sich der Text an ihn, obwohl er eigentlich stark ist. Aber in dieser Situation, wenn er so handelt, dann ist er hier im Boot mit eingeschlossen. Aus diesem Grund kann der Starke sich hier nicht ausklinken. Trotzdem ist das eine Botschaft erstmal an den Schwachen. Und der Starke, obwohl er stark ist, er kann schwach handeln. Und dann ist dieser Text an ihn. Ein anderes Argument dafür, guckt mal, dieser Text richtet sich an den Schwachen, damit er stark wird. Also er soll so sein. Also ist es auch irgendwo in dieser Betrachtung auch an den Starken gerichtet, ja, weil er ist der Vorbild, er ist das Vorbild und er soll das ausleben. Er soll so sein, also er soll das nicht machen als Vorbild. Also ich denke, dieses uns, ja, sollte uns nicht verwirren, dass wir sagen, okay, hier ist ein Argument dafür, dass es trotzdem an beide gerichtet ist. Nein, es richtet sich an den Schwachen, aber der Starke kann sich nicht ausklinken, weil er genauso in der Gefahr steht, so etwas zu vollbringen, also zu richten und schwach zu sein. Und dann ist es auch an ihn. Also, und zum anderen möchte ich nochmal bestätigen und nochmal in Erinnerung rufen, ihr Lieben, die Schrift lässt nirgendswo einen Schwachen schwach sein. Das ist kein Stand, in dem der Herr dich stehen lässt. Wenn du schwach bist, dann möchte Gott dich aufrichten. Und wir haben Dutzende Bibelstellen, die uns dazu aufrufen und sagen, seid stark in dem Herrn. Epheser Kapitel 6, Vers 10. Zu Timotheus ruft er auf, du nun mein Sohn, sei stark in der Gnade und so weiter. Also es ist kein Zustand, in dem wir bleiben können, wenn wir schwach sind. Aber die einzigste Möglichkeit, schwach zu sein und okay zu sein, ist das Persönliche. Also wenn du schwach bist in deinem Ego, wenn du schwach bist in deinen Errungenschaften, in dir selbst, dass du in dir selbst keine Stärke siehst und schwach bist, das ist ein Vorzug. Das ist etwas Vorbildhaftes. Das fängt schon damit an, könnt ihr euch erinnern, wie Jesus sagt in der Bergpredigt, selig sind die geistlich Armen, das sind die geistlich, die, also jetzt nicht die im Kopf krank sind und schwach sind, sondern derjenige, der erkannt hat, dass er nichts aufzuweisen hat, dass er arm ist, dass er schwach ist. Das ist eine Schwäche, die hervorgehoben wird, die wir haben dürfen. Das ist die Schwäche, wo Paulus sagt im Korintherbrief, wo es darum geht, wo ein Pfahl in sein Fleisch gesetzt wird und er schwach ist. Und Gott, Jesus zu ihm sagt, hör mal zu, das ist von mir so. Nämlich, zu welchem Zweck? Damit du dich nicht überhebst, aber du bist schwach, damit meine Kraft sichtbar wird. Ja, 2. Korinther 12 könnt ihr nachlesen. Das ist die einzigste Schwäche, die die Schrift duldet, ja, die sogar als ein Attitude, ja, heute fallen mir die deutschen Worte nicht mehr ein, eine Tugend, ja, als eine gute Tugend da wäre, diese Schwäche. Okay, also, wir gehen weiter. Nachdem wir klar gesehen haben, der Text richtet sich an die Schwachen. Jeder von uns kann irgendwo schwach sein. Also wenn du denkst, das ist jetzt für den Schwachen, ich klinke mich hier raus, dann hast du es missverstanden. Also lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern das richtet. Ja, mach einen Beschluss, schließe einen Beschluss, ein Urteil darüber, dass du das nicht mehr machen willst, dass du nicht mehr ein Anstoß noch ein Ärgernis bist. Und da haben wir letztes Mal aufgehört, ihr könnt euch erinnern, bei dem Text, wo wir gesagt haben, dass als Ärgernis, als Anstoß uns Jesus vorgebracht wird im Römerbrief, der ein Anstoß gewesen ist. Und dass es überhaupt nicht hilfreich ist in dieser Stelle, dass Jesus ein Anstoß gewesen ist, obwohl wir hier aufgerufen werden, kein Anstoß zu sein. Nun möchte ich fragen, könnt ihr euch erinnern, worin war Jesus ein Anstoß gewesen? Wenn ihr die Evangelien liest, worin war Jesus ein Anstoß? Ich gebe euch ein Beispiel aus Johannes Kapitel 9, Vers 16. Da sprachen etliche von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott. Sie nehmen einen Anstoß an Jesus und beurteilen ihn und fällen ein Urteil, ein Gericht. Dieser Mensch ist nicht von Gott. Warum ist er nicht von Gott? Weil er den Sabbat nicht hält, ist ja klar. Andere sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Sie konnten das nicht verstehen. Er arbeitet am Sabbat. Ja? Es ist seine Tätigkeit, durchs Land zu ziehen, zu lehren und Gutes zu tun. Also ist es diese Tätigkeit von diesem Rabbi. Und er macht es am Sabbat. Also heiligt er den Sabbat nicht. Er hält ihn nicht besonders. Das macht er die ganze Woche lang und auch am Sabbat. Und weil er den Sabbat nicht in Ehren hält, kann er nicht von Gott sein. Ist ja klar. Weil er den Sabbat nicht hält. Wir sehen eine ähnliche Stelle, wo Jesus es zitiert, Matthäus 11, Vers 18. Da spricht Jesus von Johannes und von sich selber. Denn Johannes ist gekommen, der aß nicht und trank nicht. Da sagten sie, er hat einen Dämon. Also auch an Johannes nahmen sie einen Anstoß. Auch Johannes war ein Stolperstein gewesen für die Obersten. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagten sie, wie ist dieser Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder? Also, es war erstmal, dass er den Sabbat nicht gehalten hat und dass er sich zu viel und zu oft abgegeben hat mit diesem Volk, mit diesem Pöbel, mit den Zöllnern und Sündern. Das war ein Anstoß und hier haben wir nur zwei von diesen Sachen, warum Jesus ein Anstoß war. Er war natürlich auch noch in mehreren Sachen ein Anstoß. Aber wenn wir jetzt betrachten, was ist ein Anstoß gewesen? Ein Anstoß ist ja das, was oberhalb des Bodens da liegt, was sichtbar da ist, worüber man stolpern kann. Es kann aber auch hier, wie wir in diesen Beispielen sehen, etwas sein, was in deinen Vorstellungen, du hast eine Vorstellung und die ist, sag ich mal, das ist die Ebene deiner Vorstellung. Und das, was diese Vorstellung übertrifft, übersteigt, da stolperst du drüber, da kommst du nicht mehr drüber. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, die hatten eine Vorstellung von Jesus, von dem Messias gehabt. Und zwar so und so und so wird er sein. Das war die Ebene. Und jetzt kommt Jesus und er sticht da heraus. Es passt nicht und sie stolpern darüber. Ja? Damit kommen sie, mit dieser Erhöhung kommen sie nicht klar. Also, wichtig ist, wie wir auch letztes Mal betont haben, was der Text hier sagt, dass du für deinen Bruder kein Anstoß bist, kein Stolperstein bist. Und das war Jesus in keinem Fall. Denkt hier an 1. Korinther 1, Vers 23, ich lese es. Verkünden wir Christus, sagt Paulus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ja, Christus war ein Stolperstein für den Nichtgläubigen. Aber für den Gläubigen, für den Berufenen ist es eine Kraft Gottes. Und genauso wirst du als Kind Gottes, du wirst ein Stolperstein sein für den Ungläubigen. Aber du darfst kein Stolperstein sein für den Gläubigen. Nun, in welcher Hinsicht kann der Schwache ein Stolperstein sein? In welcher Hinsicht ist der Schwache ein Stolperstein? Wir sagen, oh, Moment mal, der Schwache kann ja nicht für den Starken ein Stolperstein sein. Der Starke, er hat ja die Sicht, er weiß, er kann ja da drüber steigen. In vielen Hinsichten kann der Schwache für den Starken ein Stolperstein sein. Ein Beispiel von Paulus selbst. In 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 29, sagt Paulus: Wer ist schwach und ich bin nicht schwach? Wem wird Anstoß bereitet und ich empfinde nicht brennenden Schmerz? Nein, es ist nicht so, dass Paulus gefallen ist und liegen geblieben ist dadurch. Aber es war trotzdem für ihn ein Stolperstein, ein Anstoß. Was war ein Anstoß gewesen? So wie die Korinther mit ihm umgegangen sind, so wie die Korinther ihn beurteilt haben, so wie sie ihn kritisiert haben, so wie sie ihn gerichtet haben, war für Paulus ein Stolperstein, ein Hindernis. Nun, wenn ihr einen Lauf betrachtet, wenn einer läuft, ein Läufer, und er stolpert, was geschieht in einem Lauf? Was geschieht in einem Lauf, wenn ein Läufer stolpert? Er verliert Zeit. Er verliert Zeit. Er verliert seine Kraft. Er verliert Energie. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass er diesen Lauf, diesen Sprint nicht mehr gewinnt. Und genauso ist es auch der Schwache, der richtet. Genauso wie bei Paulus. Es ist ein Stolperstein. Er verliert Kraft, er verliert Energie, er verliert Zeit damit, dadurch, dass er sich wieder aufrichten muss. Ich möchte euch ein Beispiel aufzeigen. Paulus, er war ein Apostel, er war ein gewachsener Mann. Aber wie sich das ausgewirkt hat im Leben seiner Jünger, im Leben von Timotheus. Wir wissen aus den 2 Timotheusbriefen, dass Paulus Timotheus sehr viel ermutigen muss. Als allererstes ermutigt er ihn: Timotheus, predige das Wort. Warum? Weil da große Hindernisse sind. Der 1. Timotheusbrief steigt damit ein, wo er sagt: Ich habe dich aus diesem Grund in Ephesus gelassen, damit du gewissen Leuten gebietest, damit du lehrst, keine falschen Lehren zu bringen. Also der Kampf war da bei Timotheus, dass Menschen ein falsches Evangelium gebracht haben. Auf einer Seite. Aber auf der anderen Seite gab es noch viele andere Hindernisse. Und im 2. Timotheusbrief ist Timotheus dermaßen am Boden. Er hatte so viel Stolpersteine gehabt, dass er keine Freude mehr hat. Und wenn du den Timotheusbrief genau liest, dann merkst du, Timotheus wollte die Flinte ins Korn werfen. Er hatte keine Freude mehr, keine Lust. Und Paulus schreibt ihm sogar: Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengaben Gottes wieder anzufachen, die aufgrund meiner Hände und so weiter. Er soll die Gnadengaben wieder anfachen. Er hat seine Gaben, er hat seine Tätigkeit niedergelegt. Und er sollte das wieder anfachen. Warum? Guckt mal im 2. Kapitel. Darum, mein Sohn, sei stark, die Ermutigung, die wir auch davor gelesen haben, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast, von vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Also er soll Jünger zu sich holen, er soll Jünger machen, er soll ausbilden, die das Wort weitertragen. Du nun erdulde. Du erdulde. Timotheus hat es satt gehabt mit dem Erdulden. Er wollte nicht mehr. Du erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Und jetzt Vers 4. Habt ihr die Bibel auf? Liest mit. Du nun erdulde, ich lese Vers 3 nochmal. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in den Dienst eingestellt hat. Und wenn sich auch jemand an Wettkampf beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Bedenke die Dinge, die ich dir sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist, nach meinem Evangelium. In diesem Dienst ich Leiden erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter, aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Habt ihr gemerkt, diesen Sprung zwischen Vers 3 und Vers 4? Was ist der Zusammenhang zwischen Vers 3 und Vers 4? Wo er sagt, nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhaltes, damit er dem gefällt, den in Dienst gestellt hat. Timotheus ist wieder zurückgegangen zur täglichen Arbeit. Und er erinnert ihn, hier, Timotheus, hör mal zu, du bist zurückgegangen zur täglichen Arbeit. Warum ist Timotheus zurückgegangen zur täglichen Arbeit? Lies weiter. Der Ackersmann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch auf die Früchte. Timotheus hatte hier Menschen gehabt, die ihn konfrontiert haben, wahrscheinlich deswegen, weil er von der Gemeinde finanziert wurde, weil er Geld gekriegt hat. Und sie haben darauf hingepocht und gesagt, hey, was ist das denn? Du fauler Sack, geh mal arbeiten. Und Timotheus hat die Konfrontationen nicht mehr ertragen. Er ist arbeiten gegangen. Und hier sagt Paulus, ermutigt ihn, sagt, hey, das sind Widrigkeiten, das sind Stolpersteine, erdulde die Widrigkeiten. Nämlich, Gott hat ein Gesetz gegeben, so ist es. Und dann Vers 4 spricht er das an, dass derjenige, der läuft, das ist Vers 5, dass er sagt, hör mal zu, es gibt Gesetze, es gibt Regeln, es gibt Gottes Gebote, es gibt Gottes Anordnungen dafür. Und in Vers 6 greift er dann nochmal auf, um das aufzuzeigen. Und dann geht er hin und sagt, guckt mal, Jesus, er hat alle Widrigkeiten erduldet und er ist jetzt siegreich. Okay? Er ist durch alles durchgegangen, er wurde gekreuzigt, er weist ihn auf Christus hin und sagt, jetzt ist er auferstanden, jetzt ist er beim Herrn. Und dann zeigt er ihm, guck mal, ich. Und Vers 9 führt er dann auf ihn und sagt, in diesem Dienst leide ich auch und ich erdulde es. Timotheus, erdulde diese Sachen. Aber es sind Stolpersteine da, es sind Widrigkeiten da, die diesen Timotheus aus der Bahn geworfen haben. Also das Argument, um zu sagen, nee, nur der Starke, der kann ein Stolperstein sein für den Schwachen. Der Schwache ist kein Stolperstein für den Starken. Das ist nicht wahr. Richtig, der Starke kann ein Stolperstein sein für den Schwachen. 1. Korinther Kapitel 8 wird ganz genau das beschrieben, wo der, aber da würde ich nicht sagen der Starke, sondern der Freie. Ja? Da geht es vielmehr um den Freien und der Text bezeichnet ihn nicht unbedingt als den Starken, obwohl es über den Schwachen auf der anderen Seite spricht. Da ist, könnte man sagen, der Starke, der Freie ein Stolperstein. Das sollte nicht sein. Aber in diesem Text spricht er zu den Schwachen. Und er sagt, hör mal zu, du kannst ein Stolperstein sein für den Starken. Und darauf sollst du richten. Das sollst du bestimmen. Wie einen richterlichen Entschluss fassen. Das mache ich nicht. Also kein Anstoß sein. Wir gehen weiter. Das zweite, kein Anstoß und auch kein Ärgernis. Der Unterschied zwischen Anstoß und Ärgernis haben wir auch letzte Mal erwähnt. Das eine ist sichtbar, Ärgernis ist nicht sichtbar. Ärgernis ist eine Falle und sollte eigentlich auch solche als solche übersetzt werden. Also Anstoß ist, würde ich sagen, eine falsche Übersetzung. Ja? Das griechische Wort und auch der ganze, wie es gebraucht wird, es geht um eine Falle. Du sollst nicht eine Falle werden. wie eine Vogelfalle, wie man einen Vogel fängt. Ich möchte ein zweites Beispiel anbringen, wie eine Falle funktioniert. Ja, was ein Anstoß ist, wie er nicht sichtbar ist, wenn man da hineinkommt, aber plötzlich, wenn man drin ist, klapp, dann schnappt sie zu und man ist genauso gestolpert. Ja, man hat genauso viel Zeit verloren und vielleicht noch schlimmer. Das zweite Beispiel aus Offenbarung Kapitel 2, also über ein Ärgernis, über einen Anstoß, also über diese Falle, Skandalon, ihr erinnert euch. Kapitel 2 von Vers 12. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe, das sagt der, das scharfe zweischneidige Schwert hat. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Und dass du an meinem Namen festhältst und an den Glauben an mich nicht verleugnet hast und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da wo der Satan wohnt. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, und jetzt kommt das, was lehrte er dem Balak? Er lehrte den Balak ein Skandalon. Ja? Er lehrte den Balak einen Anstoß, ein Skandalon, eine Falle vor die Kinder Israels zu legen, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Also, womit fing es an? Wenn wir zurückgehen in die Geschichte, was war die Falle? Das Resultat war, dass sie Götzenopferfleisch aßen, dass sie diese Götzen angebetet haben und dass sie Unzucht getrieben haben. Aber das Skandalon, dieser Anstoß, fing nicht damit an, sondern der Anstoß fing damit an, dass die Moabiter, dass sie kamen und die Männer besonders verführt haben. Die kamen und haben gesagt, hey, kommt mal mit. Ja? Und sie fingen an, das war nämlich der Rat, den Bileam ihnen gegeben hat. Ja, bringt die Frauen dahin, damit die Männer verführt werden, hier hinzukommen und Unzucht zu treiben. Und das war das Skandalon in dieser Zeit. Das war die Falle. Es war, vielleicht fing es auch nicht einfach nur so an, hey, kommt mal mit, sondern vielleicht war das ganz freundlich, dass man gesagt hat, hey, wisst ihr was, kommt mal zu unseren Festen. Kommt mal mit, wir haben hier, was weiß ich, schöne Steaks, wir haben dies und das und jenes. Ja, da könnt ihr euch ausruhen von eurem Mana, wir haben hier etwas zu bieten. Es kam vielleicht ganz harmlos, weil Skandalon ist eine Falle. Es fängt nicht, bumm, stark an. Es fängt langsam an und dann schnappt es zu. Und so fingen die an. Es war nicht verkehrt, du durftest eine moabitische Frau heiraten. Wisst ihr, wer eine moabitische Frau geheiratet hat? Wisst ihr, wer die Uroma Davids war? Moabiterin. Die Uroma Davids war eine Moabiterin. Du durftest eine moabitische Frau heiraten. Ja? Es war nichts dagegen. Aber hier geschah ein Skandalon. Nun kommen wir zurück. Hier, wie kann der Schwache dem Starken ein Skandalon werden? Wie kann das geschehen? Wie kann der Schwache ein Skandalon für den Starken werden? Was ist die Absicht des Starken, des Schwachen, des Vorsichtigen? Wenn wir zurück in den Text gehen, Vers 6, dann lesen wir das. Es ist eindeutig. Wer auf den Tag achtet, also das ist der Schwache, der achtet darauf für den Herrn. Also was sind seine Absichten? Für den Herrn. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise, also wer nicht isst, das ist wieder der Schwache, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Also die Absichten des Schwachen sind gut. Okay? Die Absichten des Schwachen sind gut. Also das Ziel des Schwachen ist gut. Aber wo ist denn jetzt der Skandalon? Ja, wo ist denn jetzt die Falle? 1. Kolosser Kapitel 2, Vers 17. Im Kolosserbrief geht es um denjenigen, der eigentlich außerhalb des Heils, also nicht eigentlich, der außerhalb des Heils steht, ja, und der nicht sein Vertrauen auf Christus gesetzt hat. Aber die Gefahr des Schwachen tendiert in diese Richtung. Kolosser 2, Vers 17. Hier wird uns etwas klar. Die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die da kommen sollen, wovon aber Christus das Wesen hat. Hier der Kolosserbrief beschreibt sehr ähnliche Situationen. Er beschreibt auch über Tage, die gehalten werden. Und er sagt, auf diese Tage, die diese Person denkt, einhalten zu müssen und dies und jenes und das andere, sagte, wisst ihr was? Das sind nur Schatten. Das sind nur Schatten. Du wirst nie zufrieden sein, wenn du dich mit einem Schatten abgibst. Okay? Wenn du heiraten möchtest und du kriegst nur den Schatten, du wirst nicht glücklich. Das versichere ich dir. Der Schatten ist nicht das Eigentliche. Und diese Dinge, auf die ihr euer Leben konzentriert, sind Schatten. Und genauso ist es beim Schwachen. Es ist niemals so stark wie bei dem aus Kolosser oder Galater. Aber er tendiert dahin. Also, er tendiert darauf, diese Dinge überzubetonen. Die Dinge, die äußerlich sind, auf die man nicht so viel Wert legen sollte. Und obwohl er ein gutes Ziel hat, es für den Herrn zu tun, ist der Weg dahin verkehrt. Ja. Der Weg zu diesem Ziel ist nicht empfehlenswert. Ist, wo Paulus warnt und sagt, hört mal, das ist nur ein Schatten. Das ist nicht das Wahre. Lasst uns, um das nochmal zu verdeutlichen, möchte ich, dass ihr Hebräer aufmacht. Hebräer Kapitel 12. Hebräer Kapitel 12 von Vers 1. Deshalb, lasst uns nun auch, habt ihr auf Hebräer 12 von Vers 1. Deshalb, lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde, die uns so leicht umstrickt, und die Umstrickende, die Sünde ablegen und mit Ausharren laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Vers 2. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete, und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Wenn ihr beobachtet, dass er aufruft im Vers 1, die uns umstrickende Sünde ablegen, ausharrend laufen, und dann weist er auf Christus hin und sagt, guck mal, der die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Warum bringe ich diese Stelle auf? Das Leben mit Gott weist genug Verzichte auf. Es weist auf, es ist manchmal ein Leben der Schande. Ja, weil das ist ja das, was die Schwachen auch aufbringen. Wir enthalten uns lieber, wir verzichten lieber. Ein Leben eines Christen kennt Verzichte. Da gibt es Verzichte, da gibt es Anstrengung, da gibt es ein Laufen, einen ausdauernden Lauf in dem Kampf, wo man nicht rechts und links guckt, sondern wirklich verzichtvoll lebt. Das macht die Schrift deutlich. Mit Ausharren läuft, sogar das Kreuz erduldet. Nicht nur bisschen sich enthält von diesem oder jenem, sondern bereits ist das Kreuz zu erdulden. Aber habt ihr gemerkt, wie Vers 2 anfängt? Indem wir hinschauen auf Jesus. Vom Griechischen ist es hinschauend auf Jesus. All das rundherum, der Verzicht und der laufenden Kampf und die Anstrengung und das Kreuz auf sich nehmen und die Schande tragen als Kind Gottes, all das ist fixiert zu der Mitte. Und das ist hinschauend auf Jesus. Da ist der Mittelpunkt, da ist das Zentrum. Und jetzt zurück zum Skandalon. Was ist das Skandalon beim Schwachen? Dass er diese Dinge, die eigentlich ein Schatten sind, so hochschätzt, dass es in seinem Leben nur noch um diese Dinge geht. Und wir werden das weiter im Text sehen, wie es beschrieben wird. Das ist das Skandalon, dass du dadurch, dass du so eine große Konzentration auf den Schatten legst, Christus aus dem Mittelpunkt verlierst. Das ist die Gefahr und das ist ein Skandalon, weil das Ziel ist ja gut. Der Schwache kommt mit einem guten Ziel. Er kommt nicht mit einem schlechten Ziel, aber der Weg zu diesem Ziel ist, dass alles andere Christus trübt. Christus ist nicht mehr in seinem Leben so sichtbar. Und das sieht man oft, wenn Menschen Religiosität treiben, wenn sie religiös sind. Sie sind hervorragende Menschen. Sie sind Vorbilder. Erinnert euch, in der Freizeit haben wir betrachtet Matthäus Kapitel 5. Da sind Leute, die Almosen geben. Almosen ist ein Geld, was man gibt, nachdem man schon den Zehnten oder sonst was alles abgegeben hat. Ja? Das ist darüber hinaus einer, der großzügig ist und den Armen verteilt. Und der sagt, das ist doch eine gute Eigenschaft. Dann derjenige, der betet, ist eine super Eigenschaft. Derjenige, der fastet, eine hervorragende Frömmigkeit. Aber all das ist nur für die Leute. Diese Religiosität trübt die Sicht zu Christus. Wenn Menschen anstatt Christus dich sehen, wenn Menschen anstatt der guten Werke, die sie bei dir sehen sollen, dich sehen, dann hast du ein Skandalon kreiert. Dann hast du die Ehre, die Christus gebührt, den Blick, der auf Christus gerichtet werden muss, auf dich gelenkt. Und das ist eine Riesengefahr des Schwachen. Wenn wir als Schwache leben, ich sage nochmal, auch der Starke kann in diesem schwach sein und kann Dinge, kann er ausleben, wo Menschen auf ihn fixiert sind. Und dann hat er ein Skandalon kreiert, weil er von Christus abgelenkt hat zu sich. Und genau in diesem sehen wir hier die Ermahnung des Paulus, wo er sagt, Leute, ihr habt gerichtet, richtet nicht mehr, richtet das, dass ihr keinen Anstoß legt, aber auch kein Skandalon, dass ihr nicht auf euch richtet die Blicke. Wie Jesus gesagt hat, wieder Matthäus Kapitel 5, damit die Leute euren guten Werke sehen und was? Und euch anschließend preisen? Euren Vater im Himmel preisen, das ist das Wahre. Und das ist, was beim Schwachen die Gefahr ist, dass er ein Skandalon kreiert, indem, dass er den Starken erstmal ausbremst, ja, und dass er vielleicht sagt, hey, jetzt bleib mal ruhig, bleib mal locker und lass uns mal uns auf diese Dinge konzentrieren. Das aber nicht das Wesentliche ist, sondern Christus ist das Wesentliche. Also die Gefahr des Anstoßes und des Skandalons. Und wisst ihr, Paulus lässt uns jetzt nicht in dem, dass er sagt, okay, jetzt habe ich euch den Auftrag gegeben, ihr sollt keinen Anstoß und kein Ärgernis geben, geht und macht es. Sondern jetzt folgen Hilfen, wie wir zu diesem Ziel kommen. Erst war das Ziel, also der Aufruf, und jetzt kommen die Hilfen, wie wir zu diesem Ziel kommen. Und als allererstes zielt Paulus wieder auf die Denkweise, auf eine grundlegende Denkweise, auf eine nicht richtige Denkweise, die zerstört werden muss. Vers 14. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus. Wovon ist denn Paulus so überzeugt? Wovon sagt er, dass er es weiß? Und dann noch hinzufügt, erstmal weiß er es als Apostel Gottes, als Gesandter Gottes. Und dann holt er nochmal Jesus dazu und sagt, ich bin überzeugt in dem Herrn Jesus. Also zusammen mit Christus sind wir hier einer Meinung und ich bin überzeugt von was? Nichts, dass nichts an und für sich unrein ist. Dass nichts an und für sich unrein ist. Sondern es ist nur für den unrein, der etwas für unrein hält. Warum ist das eine Hilfe für das Ausleben dieses Auftrags? Warum ist es eine Hilfe? Wir reden hier von dem Schwachen. Er hat grundsätzliche Denkprobleme. Er hat Hürden, über die er nicht hinauskommt. Und das muss überwältigt werden. Das Problem liegt in seinem Bibelverständnis, in seiner Erkenntnis, in seinem Wissen. Und deswegen ist das erste Ziel darauf. Hier muss gearbeitet werden. Das muss er wissen. Das muss korrigiert werden, bevor etwas anderes aufgebaut werden kann. Bevor er anziehen kann, muss er erstmal etwas ablegen. Und zwar, dass an und für sich nichts unrein ist. Was meint er damit, dass an und für sich nichts unrein ist? Spricht er hier vom Alten Testament, wo uns Unreinheiten aufgezeigt werden, die Menschen haben können, durch die sie sich verunreinigen? Dadurch, dass sie durch Krankheiten oder Berührungen von gewissen Sachen oder Ausfluss und so weiter, was im Alten Testament beschrieben wird von unrein, und dass er sagt, nichts ist an und für sich unrein, spricht Jesus von der Unreinheit, die Jesus erwähnt hat, wo es nicht um die äußerliche Unreinheit geht, sondern um die innere Unreinheit. Jesus erwähnt es in Markus Kapitel 7 von Vers 21. Ich erinnere euch nur daran, denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor: Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Und Vers 23, all dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen, also das sind die Unreinheiten, die drinnen sind. Sagt Paulus hier, dass an und für sich nichts unrein ist? Dass es nichts sowas gibt, was unrein ist? Nein, das Unreine ist immer noch unrein. Ja? Wir müssen das im Kontext betrachten. Er spricht hier, obwohl er sagt, dass nichts an und für sich unrein ist, spricht er von dem Kontext, von dem, worüber es hier geht, dass manche Leute gesagt haben, gewisse Tage muss man einhalten oder nicht, gewisses Essen muss man meiden oder nicht. Und er sagt, diese äußerlichen Dinge, Paulus gebraucht das Bild der Unreinheit vom Alten Testament, so wie auch vom Neuen Testament, dass ein Mensch, der unrein ist, zu meiden ist, dass er sündhaft ist, dass er, wenn einer etwas Unreines anfasst, dann wird er unrein. Versteht ihr? Wenn einer Sünde in sich hat, ja, wenn er mit Sünde in Berührung kommt, wenn er sündigt, dann wird er genauso unrein wie die Sünde selbst. Also es ist das Unreine, das Bild wird davon genommen und jetzt hier aufgezeigt und sagt, wisst ihr was, mit diesen äußeren Dingen, Einhaltung von Tagen oder Essen oder Nicht-Essen, wenn einer so oder so denkt, er verunreinigt sich nicht. Diese äußeren Dinge sind an und für sich neutral. Da gibt es nichts, was einen unrein machen kann. Okay? Und der Mensch, der sie tut oder nicht tut, damit in Berührung kommt, er wird nicht unrein. Das ist klar, was man verstehen muss. Paulus spricht hier nicht, dass er alles annulliert und sagt, es gibt nichts mehr, sowas wie Sünde und Nichtsünde. Es ist alles nur noch rein, nur bei dem im Kopf unrein ist, bei dem ist es so. Nein, nein. Das Unreine ist unrein und Sünde ist Sünde. Aber um diese äußerlichen Sachen, wenn ein Mensch mit denen in Berührung kommt, ob er sie tut oder nicht, da gibt es keinen Unterschied, dass nichts an und für sich unrein ist, sondern es ist nur für den unrein, der es für unrein hält. Der es für unrein hält, für den ist es unrein. Es ist warm und hart zu folgen. Paar Minuten. Ich möchte, dass man diesen Punkt noch mitnimmt und dann schließen wir ab. Also, sondern es nur für den unrein ist, der etwas für unrein hält. Wird hier einfach etwas relativiert? Wird hier gesagt, okay, du denkst so darüber, für dich ist es unrein, dann ist es halt unrein. Ich denke, das ist nicht unrein, also ist es für mich nicht unrein. Wird hier eine Sache einfach relativiert und gesagt, es gibt keine Wahrheit darüber. Jeder kann denken, wie er will. Ist es das, was der Text uns hinführt? Wäre das hilfreich, indem dass wir keinen Anstoß und kein Ärgernis geben? Nein. Ich möchte mit einem Beispiel aus Titus euch aufzeigen, was er klar macht. Blättern wir zu Titus, Kapitel 1, von Vers 12. Titus, Kapitel 1. Ich lese von Vers 12. Einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Im Römerbrief, hier sind gläubige Menschen, hier sind Kinder Gottes, die aber nahe an der Grenze leben zu dem, was die Schrift Unglauben nennt. Ja. Hier in Titus' Brief beschreibt er Menschen, die sind auf dieser Seite. Okay? Die sind Ungläubige und sie handeln so. Kurz den Kontext, damit ihr diese Aussage versteht. Hier sind Menschen, die reinkommen in die Gemeinde wieder und verschiedene Sachen lehren. Die bringen Häuser durcheinander, die sind Stolpersteine, die sind Ärgernisse. Und Paulus weist hier Titus darauf hin und sagt, guck mal, einer von ihnen, von diesen Leuten, die hineingekommen sind, er achtet auf die Legenden der Juden. Und er bringt diese Lehre hinein über die Kreter. Und er sagt, ja, einer von ihnen sagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Nicht, dass die Kreter tatsächlich Lügner, böse Tiere und faule Bäuche sind, sondern dass die Lehre wahr ist. Das hat tatsächlich einer gesagt, einer von diesen Lehrern. Und daraufhin sagt er, diese Menschen, die lehren, dass die Kreter, die sind Lügner, böse Tiere und. Und jetzt kommt dieser Satz. Identisch mit dem aus dem Römerbrief. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein. Wenn einer innerlich nicht rein ist, und das ist, wohin der Schwache tendiert, er hat Schwächen, er kommt mit Dingen nicht klar, da sind Unreinheiten. Und für einen Unreinen, er geht, ein Beispiel, einer geht in die Stadt, ja, er hat perverse Gedanken, er ist verdreht in seinem Kopf, er ist krank. Wisst ihr, was er in der Stadt sehen wird? Lauter Ärgernisse, lauter unreine Sachen. Es geht ein anderer in die Stadt, der rein ist in seinen Gedanken. Er kann durch die Stadt gehen. Ja, er wird vielleicht hier und da Sachen sehen, die ihn stören werden. Aber er wird das im Gebet, er wird das vor Gott bringen und er wird darüber hinausgehen. Dem Unreinen ist alles unrein. Ja? Er sieht überall Unreinheit. Nee, darf man nicht, soll man nicht. Und deswegen richtet sich dieser Text an Schwache. Es möchte aufzeigen, da liegt ein Grundproblem. Das ist eine Hilfe dafür, dass du keinen Anstoß und kein Stolperstein und auch kein Ärgernis sein sollst. Als allererstes wird hier gerichtet an die Denkweise. Etwas muss abgelegt werden. Du musst erstmal auf dich selbst gucken. Ja? Dem Reinen ist alles rein, dem Unreinen ist alles unrein. Also das Problem liegt nicht als allererstes, dass das unrein ist, sondern es kommt von innen. Bei mir muss man anfangen. Wenn du Dinge einfach nur als unrein bestempelst, dann geh erstmal hin und guck, warum. Ist das schriftgemäß? Ist das auf der richtigen Basis? Ist das auf dem richtigen Fundament? Oder kommt das aus meiner Unreinheit? Sehe ich deswegen einfach nur Unreinheiten? Ja. Also, dieser Text relativiert nichts. Ja, sondern er zeigt auf in die richtige Richtung und sagt, guck mal, das ist dein Problem als allererstes. Da muss dran gearbeitet werden. Lass uns ins Gebet gehen.